Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's!
Herzlich willkommen zur Weltpremiere. Und zwar Tacheles mit Takt. Da gibt es ja manchmal Podcasts und manchmal YouTube-Videos und manchmal Newsletter. Und was jetzt neu ist, ist innerhalb des Online-Portals PEP4TMT. PEP4TMT steht für Persönlichkeitsentwicklungsportal für mehr Tacheles mit Takt. Also in dieser Portalumgebung, hier werde ich jetzt gelegentlich solche Videos machen, Live-Webinare, die dann anschließend als Podcast verfügbar sein werden in der Öffentlichkeit. Und heute geht es um eine Anekdote. Da hat eine Kundin von mir, ich lasse alle Geschlechter weg, weil wir da gar nicht drauf eingehen wollen, hat mir folgende Nachricht geschickt. Das ist also aus einer Krankenhausumgebung. Ein Patient hatte einen OP-Termin. Meine Aufgabe war, ihn vorstationär zu planen mit Blutabnahme und Vorgespräch Anästhesie. Alles gemacht am Tag des Termins. Die entsprechende Ärztin angerufen, der Patient sei jetzt da. Dann kam ein Hinweis des Professors, der Patient wird nun doch vorher operiert, also der Termin wurde verschoben, aber heute nicht aufgeklärt. Also der Termin wird verschoben, aber ihm wird heute nichts gesagt, sondern an einem anderen Tag. Wieso, weiß niemand. Da wurde der Termin neu vergeben und die Akte wurde neu ausgerichtet. Dann kam das Gespräch zwischen diesem Professor und der Person, der angestellten Person. Nur mal kurz, warum hat der Patient heute den vorstationären Termin gehabt? Warum ist er eingestellt worden? Warum hat man die OP nicht gleich so geplant und nicht erst nach diesem Termin? Jegliche Versuche zu antworten wurden unterbrochen mit den Worten Stopp, Stopp, Stopp. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Fehler zu korrigieren und zu vermeiden. Und daraufhin sagte, war die Person war sprachlos, also perplex. Sie konnte da nichts dazu sagen. Und sagt dann jetzt noch am Abschluss dieser E-Mail, das macht mich ohnmächtig. Er redet und der Kern des Gesprächs geht verloren und eine Rechtfertigung wird nicht akzeptiert. Rechtfertigung ist schon in Anführungszeichen. Wie kann ich mich verbal oder nonverbal dagegen wehren bzw. schützen? Das macht diese Person übrigens mit allen Mitarbeitern. Also hier ist schon mal eine Übertreibung drin, bestimmt nicht mit allen, aber mit vielen. Sei es drum. Ne? Also traurige Ausgangssituation. Also die Anekdote ist, eine Machtperson verändert etwas und beschwert sich dann über die Veränderung, übernimmt keine Verantwortung und unterstellt sozusagen die Verantwortung, den Fehler auf der anderen Seite und diese andere Seite ist auch nicht in der Lage, dann zu Wort zu kommen, beziehungsweise sie schafft es nicht, zu Wort zu kommen. Also soweit zu der Anekdote und jetzt die Frage, was kann diese Person machen für sich, aber auch für ihr Umfeld, dass sie sich da einfach wohler fühlt. Und ich möchte anfangen mit den drei wichtigsten Dingen, den Top 3. Das erste ist, anzuerkennen, dass wir hier, wie in allen Fällen, eine Projektion haben. Also diese Person, die sich beschwert, beziehungsweise die leidet unter diesem Professor, ist zu 100% verantwortlich für ihr Leid, für emotionales Leid. Denn alles, was hier passiert, sind Projektionen auf diese Person drauf. Und hier gilt es dann auch, sich Schatten anzugucken. Und ganz wichtig, das heißt nicht, dass diese Person, dieser Professor so weitermachen soll oder kann, ne, dass wir das beschönigen. Es geht erstmal darum, alle Vorwürfe, Urteile, alle Kritikpunkte über diese Person zurückzunehmen und zu sagen, was hat das mit mir zu tun? Robert Bitz spricht in diesem Zusammenhang von dem sogenannten Arschengel, also der Gegenüber, der bei mir Emotionen auslöst, ist mein Arschengel. Arsch, weil ich ihn nicht mag und Engel, weil ich durch ihn was lerne. Die Kombination von ich muss jetzt leiden, um etwas zu lernen, steckt hinter dem Begriff Arschengel. Das ist also das Erste. 100%ige Eigenverantwortung heißt aber nicht, dass ich das ertragen muss. Das heißt nur, dass ich der Erzeuger meines Leids bin. Das zweite Thema sind die 3L. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Love it or leave it, also komm mit den Dingen klar oder verlass den Ort. Und da kann man noch ein Change It davor packen, also Change It, Love It or Leave It. Und aus dem Change It habe ich Liquidate gemacht, liquidieren, damit wir 3L haben, das als kleine Eselsbrücke leichter zu merken. Also liquidiere, was du liquidieren kannst. Dann love it, also das Aushalten, das wäre dann akzeptieren oder tolerieren, das, was ist, aber dir nicht gefällt. Oder leave it. Und da geht entweder der andere, du exilierst ihn oder schickst ihn ins Exil, oder du verdünnisierst dich selbst. Also du hast 3L in jeder Situation, in der es dir nicht gut geht. Erst liquidieren, ändern, was du ändern kannst. Es gibt auch von Franz von Assisi dieses Zitat. Herr, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Gelassenheit, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist auch hier sinngemäß bei diesen 3L. Liquidated, love it, leave it. Bei love it haben wir akzeptieren. Ich bin einverstanden. Bei tolerieren ist, ich bin dagegen, aber ich mache nichts. Und dann haben wir bei leave it, exilieren, du schickst den anderen weg, und verdünnisieren, du selbst gehst. Und das kann diese Person hier auch anwenden. Sie hat beim Liquidieren noch gar nicht erst angefangen. Deswegen müssen wir bei dem Love it und Leave it noch gar nicht hingucken. Also wir werden nachher uns anschauen, wie kann sie denn liquidieren. Und genau das ist der dritte Punkt. Ich werde jetzt hier ein 10-stufiges Anti-Ärger-Modell vorstellen. Gab es in früheren Podcast-Folgen auch schon. Heute gehen wir diese 10 nochmal durch. Also die Top 3 sind 100%ige Eigenverantwortung, dann die 3L, liquidieren, also liquidated, love it, leave it, und die 10 Stufen. Und die 10 Stufen gehe ich ganz kurz mal durch, dass ihr das schon mal gehört habt. Regenerieren, körperlich entspannen, fokussieren in der Gegenwart, konfrontieren, einen Satz sagen, um etwas gesagt zu haben und nicht zu schweigen, relativieren, es könnte weiß Gott schlimmer sein, analysieren, die 8 Konfliktursachen sich anschauen, adaptieren, an kleinen Stellschrauben drehen, um mit der Situation besser klarkommen, empathisieren, von Empathie, also sich einfühlen in den Gegenüber, warum hat er das gemacht, metamorphisieren, da wächst du über dich selbst hinaus und erlernst neues Verhalten, probierst neues Verhalten, das ist dann diese Arschengel-Funktion, wo du in dein neues Ich reingehst, dann attackieren, dann gibst du Feedback, wenn das noch nicht gereicht hat, und der letzte Punkt ist dann positionieren, du richtest dich einfach aus mit dem, was ist, und dann ist das dieses Akzeptieren oder Tolerieren oder Exilieren oder Verdünnisieren. Einer von diesen 4 Dingen bleibt dann am Ende zu tun. Ja, steigen wir ein, bevor wir diese 10 Stufen durchgehen. Erst nochmal, welche Reaktionsoptionen hast du denn grundsätzlich? Die erste wäre, du kannst einfach nur beobachten, das, was ist. Oh, er sagt Stopp, Stopp, Stopp. Oh, und er unterbricht mich. Also nicht, dass ich das empfehle, aber das wäre das Erste. Ich beobachte. Das Zweite wäre, ich könnte mich auch freuen. Sagen, wow, ich lerne hier was. Oder wow, er sorgt für sich. Oh, er kümmert sich, was auch immer. Ist hier abwegig, aber ich könnte mich auch freuen. Das wäre die positive Bewertung. Und dann haben wir noch die negative Bewertung. Das wäre ein Bewerten selbst oder ein Urteilen. Also entweder bin ich neutral, das wäre bloßes Beobachten. Oder ich gehe in eine positive Bewertung, das wäre ein Freuen, oder in ein negatives. Und da können wir nochmal 3 verschiedene unterscheiden, nämlich das Bewerten. Ich mag das nicht. Dann das subjektive Urteilen, ich finde es falsch, dass er das macht. Und das objektive Urteilen, es ist falsch, dass er das macht. Und je stärker ich da reingehe in das Urteilen, desto größer wird mein Leid auch sein. Wenn ich einfach nur sage, ich mag das nicht, dann leide ich weniger, als ich sage, ich finde das falsch. Und wenn ich sage, es ist falsch, dann ist mein Leid noch größer. Also mein emotionales Leid hängt ab von meiner kognitiven Verfassung. Je nachdem, was ich nach der Wahrnehmung mache, ob ich da reingehe in was Negatives, und wie negativ ich damit umgehe, davon hängt ab, welches emotionale Leid ich habe. Ihn Narzisst zu nennen, ist im Grunde auch schon eine Tat. Also ihn, sie, die Person, ob das jetzt ein Professor oder Professorin ist, wir lassen ja alle Geschlechter hier weg, das ist auch schon eine Tat, mit der ich über ihn gerichtet habe. Ich empfehle alle Substantive, die normative Urteile beinhalten, also Lügner, Zicke, Warmduscher oder eben auch Narzisst zu lassen. Denn indem wir das tun, stellen wir uns über die andere Person. Wir maßen uns einen Richter zu sein. Ich empfehle da einfach aufzupassen und statt diesem Wort, außerdem sind wir ja keine Psychotherapeuten, also wer sind wir, das beurteilen zu können, sondern sehr, sehr viel achtsamer. Er erinnert mich an Narzissten, er könnte einer sein oder auch ganz wegzulassen. Weil wenn ich in dem Moment, wo ich sage, er ist ein Narzisst, habe ich da schon wieder Energie reingegeben. Mit diesem Label trage ich auch zu der Verschlimmerung meines Leids bei. Also die internen Dinge, das war dieses, ich beobachte neutral, ich freue mich oder ich bewerte oder urteile. Was kann ich jetzt extern machen? Das Externe ist meine Kommunikation und das ist das Ergebnis meiner internen Reaktion. Also ich habe eine Wahrnehmung, eine Beobachtung, dann habe ich eine Interpretation und eine Bewertung, dann kommen die Gefühle und dann kommen die Reaktionen. Das kürze ich auch gerne ab mit Bieber, also Beobachtung, Interpretation, Bewertung, Emotion, Reaktion. Die Reaktion, der fünfte Schritt dieses Reizreaktionsmodells, das ist dann meine Kommunikation. Und ich könnte schweigen als scheues Reh, da wäre ich in der Angst. Ich kann aber auch schweigen aus Weisheit, aus Verzicht. Wenn ich schweige, gehe ich das Risiko ein, dass mein Gegenüber denkt, dass ich das ernst meine, dass ich zugestimmt habe, eine Schweigenszustimmung. Ich könnte lästern, ich könnte aber auch Feedback geben, und zwar konstruktiv, mit den 3W. Ich habe wahrgenommen, dass du, das hat die und die Wirkung bei mir, und ich habe den Wunsch, dass du das und das änderst. Oder destruktiv, ne, indem ich angreife, indem ich Vorwürfe mache und so weiter. Ich habe verschiedene Optionen. Viktor Frankl hat auch mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und da liegt unsere Freiheit drin. Also wenn wir diesen Raum vergrößern zwischen Reiz, das ist jetzt, was dieser Professor da gemacht hat, und meiner Reaktion, wenn ich diesen Raum vergrößere, dann bin ich in der Lage, dort zu wählen, neues Verhalten zu wählen. Ja, das Erste, Verantwortung hatte ich schon ausgeführt. Es geht darum, dass wir von der Schuld zur Verantwortung zurückkehren. Also der Mann ist nicht schuld, sondern hat Verantwortung. Und dann hat er keine Alleinverantwortung, sondern Teilverantwortung. Ich habe ja mitgemacht. Ich habe ihn ja mich unterbrechen lassen. Also der Satz heißt nicht, der hat mich unterbrochen. Der Satz heißt, ich habe ihn mich unterbrechen lassen. Ich habe ihm die Macht gegeben. Ich war zu schwach. Das ist die Teilverantwortung des erwachsenen Menschen. Und vom Kind zum Erwachsenen zu metamorphisieren oder zu wachsen, bedeutet für sein Tun die Verantwortung zu übernehmen. Manche nennen das Täterschaft, das finde ich ein bisschen ein krasses Wort, aber letztlich ist es sowas, Opfertäter. Wenn ich in meine Täterschaft gehe, dann kann meine Täterschaft auch das Schweigen sein, das Zurückziehen, das Lästern und so weiter. Hätte ich mich dort anders verhalten und hätte ich mich vor allem in der Vergangenheit anders verhalten, dann wäre das gar nicht passiert. Also ich war's, ist die innere Regel. Wie habe ich dazu beigetragen? Ja, die 3L hatte ich schon ausgeführt. Liquidated, love it, leave it. Das Liquidieren wäre ein Sagen, was ist. Also wenn diese Person einfach sagt, was ist, und das werden wir nachher durchspielen, jetzt ist es ein 10-stufigen Programm, dass wir uns gucken, was kann sie sagen? Und das, was sie sagt, das ist das Liquidieren. Ob diese Person kooperiert, wissen wir in dem Moment nicht. Das werden wir später erst merken. Aber mein Beitrag ist, wenn ich in einer anderen Welt leben will, dann muss ich mich zeigen, ob das jetzt verbal oder nonverbal ist. Und ich glaube, Gandhi war, sei der Wandel in der Welt, den du sehen willst. Also nicht darauf warten, dass er sich ändert oder dass andere meine Arbeit machen. Mama und Papa sind nicht mehr da. Ich mache das. Und wenn ich jetzt also sage, was ist, ohne zu verletzen, also ohne Verletzungsabsicht, ich sage einfach nur, was ist, aus Selbstfürsorge, aber auch aus Sozialverträglichkeit, dann habe ich dazu beigetragen, dass die Welt sich ein Stück verändern kann. Und wenn diese Person nicht will, dann bleibt sie, wie sie ist. Aber ich habe es dieser Person so schwer wie möglich gemacht, so zu bleiben, wie sie ist. Ich sage den Satz nochmal, das ist einer meiner Lieblingssätze. Mach es deinem Gegenüber so schwer wie möglich, so zu bleiben, wie er oder sie ist, wenn dessen Verhalten deine Würde verletzt oder deine Integrität. Dann muss der Gegenüber das hören, denn sonst wärst du ja unehrlich oder anders formuliert. Wenn du im Widerstand bist und ihn nicht aussprichst, lügst du dein Gegenüber an. Du trägst dazu bei, dass diese Person dir nicht vertrauen kann und du dir auch nicht, weil du nimmst dich ja nicht ernst. Du versteckst dich ja wie ein kleines Kind. Ich rede jetzt so, als würde ich das immer können, Pustekuchen. Ich erlebe mich da ganz oft in diesen Rollen, wo die Angst am Steuer ist und mich zögern lässt. Aber das will ich nicht. Wenn wir uns entscheiden zu sagen, was ist, dann können wir den Kanal wählen, also mündlich oder schriftlich oder E-Mail oder vor Ort, den Zeitpunkt sofort im Satz unterbrechen. Ich unterbreche übrigens die mich unterbrechen. Warum? Weil sie mich unterbrochen haben. Ich fange nicht an unterbrechen. Aber wenn mich jemand unterbricht, unterbreche ich ihn. Warum? Weil das hat mit meiner Würde was zu tun. Und wir können auch überlegen, vor welchem Publikum. Sagen wir es unter vier Augen oder sagen wir es vor mehreren Leuten. Und da empfehle ich einen skalierenden Umgang damit. Ich würde immer am Anfang unter vier Augen das machen. Es sei denn, es ist eine Kränkung in der Öffentlichkeit. Damit ich gleich was sagen. Zum Beispiel, ich würde danach immer nochmal auf sie zugehen. Das hat mir nicht so gut getan. Damit alle im Raum merken, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ne, da mache ich nicht mit. Ja, und jetzt gucken wir uns die 10 Stufen an, die ich vorher mal kurz durchgegangen war. Also, ich bin also diese Person, der Professor unterbricht mich, sagt stopp, 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 übernimmt keine Verantwortung für sein Tun. Und jetzt gehe ich die 10 Stufen durch. Stufe 1, regenerieren. Das allererste ist eine körperliche Arbeit. Ich atme wieder durch. Am besten nicht so, weil dann hat er das ja als Stöhnen möglicherweise gehört. Wobei, das kann man dann auch ins Feedback integrieren. Wichtig ist, die Aufgebrachtheit meines Körpers als allererstes zu adressieren. Denn mit einem aufgebrachten Körper, schneller Puls, Angstgedanken und so weiter, bin ich ja nicht handlungsfähig. Also ich bin eingeschränkt handlungsfähig. Ich bin in Panik, ich bin aufgebracht. Das heißt, ich regeneriere mich, indem ich einmal oder vielleicht dreimal ganz langsam, ganz tief ein- und ausatme. Das sollte nicht zu lange dauern, weil das Schweigen ja dann so verstanden werden könnte, als hätte man etwas dagegen, als würde man zustimmen. Also gehe ich, während ich Phase 1 ausübe, dieses langsame Atmen, Körper entspannen, auch Muskeln entspannen, während ich das tue, gehe ich in Phase 2 und die heißt fokussieren. Ich fokussiere auf die Gegenwart und sage mir, das, was jetzt hier gerade passiert, passiert zum allerersten Mal. Ich denke nicht an die Vergangenheit, nicht an die Zukunft und ich interpretiere hier nichts rein, ich bewerte auch nichts und ich urteile auch nichts. Ja, ich wiederhole nochmal, keine Vergangenheit, also keine Wiederholungsgeschichte, die ich mir erzähle, keine Prognose, dass das morgen wieder passieren wird, keine Interpretation, also ich interpretiere da nichts rein, ich bewerte das auch nicht negativ und ich urteile auch nicht über dieses Verhalten. Ich stelle einfach nur fest, diese Person unterbricht mich gerade und sie sagt stopp, stopp, stopp. Ich fokussiere auf das, was ist. Krishnamurti hat mal gesagt, beobachten zu können, ohne zu bewerten, ist die höchste Stufe menschlicher Intelligenz, so oder so ähnlich. Tja, Wahnsinn, wenn wir das könnten, dann würden wir einfach nur beobachten wie so eine Videokamera. Und da wir keine Videokamera sind, würden wir aber trotzdem uns erlauben, kurz zu beobachten, während wir eine Reaktion haben. Und dann würden wir nach der Stabilisierung, also nach dem Regenerieren fokussieren, ins Konfrontieren übergehen, Stufe 3, und einfach nur eine kurze Rückmeldung geben, dass wir nicht einverstanden sind. Das kann ein Stoppzeichen sein, so nonverbal. Warten Sie kurz, mir geht es gerade nicht gut, ich gehe mal kurz raus. Ich meine, einfach nur, dass die gegenüberliegende Seite merkt, da ist ein Widerstand und dieser Widerstand, der ist, sagen wir mal, zivil oder situationsangemessen. Wenn ich nicht dieses Konfrontieren mache, kann man gegenüber denken, dass ich bereit bin, ein Opfer zu sein und er das als Einverständnis oder Zustimmung wertet. Stufe 4 ist dann relativieren. Du fragst dich dann, ist das so schlimm, wie es jetzt gerade mir erscheint, oder ist es vergleichsweise ein kleines Thema? Wir haben schon rausgearbeitet, eigentlich ist es ein Entwicklungsangebot. Ich lerne nämlich gerade, dass ich noch nicht schlagfertig bin. Ich lerne gerade, dass ich mich unterbrechen lasse. Ich lerne gerade, ich habe ein Thema mit dem weißen alten Mann zum Beispiel, was auch immer. Also ich kann schon relativieren und sagen, ich lerne hier was. Das ist ein kostenfreier Nachhilfeunterricht. Ich kann auch sagen, ich bin froh, dass ich hier in Deutschland lebe und dieses Problem habe, weil es gibt viel größere Probleme. Also ich könnte in einer Region leben mit Naturkatastrophen, wo es Terrorismus gibt. Ich könnte im Krankenhaus mit einer schweren Erkrankung, ich könnte hungern, ich könnte arbeitslos, was auch immer. Es geht nicht darum, es zu beschönigen. Es geht darum, diesem Anlass den gebotenen Platz einzuräumen. Und es hat eine Pille-Palle-Bedeutung, verglichen mit dem viel größeren Leid, das wir haben können. Was ich eingangs nicht gesagt hatte, was ich euch empfehle, ist, dass ihr euch einen Ärger-Ausgangswert überlegt auf einer Skala zwischen 0 und 10. Na, zum Beispiel, das ist ein Ärger, der hat einen Wert 7. Und dass ihr dann diesen Ärgerwert betrachtet, während ihr diese 10 Stufen durchgeht. Ihr macht also regenerieren, fokussieren, konfrontieren, jetzt haben wir eine Phase relativieren und in jeder Phase schaut ihr euch, wie sich das auswirkt auf den Ärgerwert und meine Prognose ist, der wird am Ende auf eine Null sein. Wir kommen dann zur Phase 5, das ist das Analysieren. In dem Moment, wo ihr die ersten 4 Phasen durch habt, habt ihr wieder ein bisschen klaren Verstand, da können wir uns überlegen, was ist denn die Konfliktursache hier? Habe ich einen Zielkonflikt in dieser Person? Oh ja, mein Ziel ist, aussprechen zu dürfen. Mein Ziel ist, gehört zu werden. Mein Ziel ist, dass er nicht stopp, stopp, stopp sagt. Haben wir einen Methodenkonflikt? Ist jetzt nicht das Thema, weil wir reden miteinander. Wir haben uns auf die Methode Live-Dialog verständigt. Einen Rollenkonflikt haben wir auch nicht, weil beide haben die Rolle des Sprechers und des Zuhörers. Also ich meine alle Geschlechter. Ein Ressourcenkonflikt ist auch nicht da. Es ist kein Zeitmangel da. Wir haben einen Bedürfniskonflikt. Der Bedürfnis nämlich von Wahrnehmung von dieser Person ist nicht erfüllt. Also wir haben einen Zielkonflikt, nämlich ich möchte aussprechen, ich möchte nicht unterbrochen werden, ich möchte nicht stopp, stopp, stopp hören. Und das ist auf Basis des Bedürfniskonfliktes. Und ich denke, bei der Person sind die Bedürfnisse von Wahrnehmung, Wertschätzung, Frieden, Freiheit, Vertrauen, Verbundenheit. diese Bedürfnisse vermutlich sind bei der Person, die das ertragen musste, angelegt und sie sind nicht erfüllt, wenn die Person so mit dir umgeht. Also, und dann ist es eben noch ein Kommunikationskonflikt über diese Worte, ne, stopp, stopp, stopp und dieses Unterbrechen, das ist ja ein Kommunikationskonflikt per se. Und wir haben hier auch einen Normenkonflikt oder ein Haltungskonflikt, nämlich diese Person stellt sich offensichtlich über die andere. Also hier handelt es sich um eine Chefarzt, Chefärztin und die Person, die das ertragen musste, ist in der Hierarchie unter, ich meine, wer ist nicht unter dem Chefarzt? Ich meine, alle außer den anderen Chefärzten und dem ärztlichen Direktor oder dem Vorstand. Und das könnte hier auch mit reinspielen. Also bei der Ebene, bei der Phase 6 Konfliktursache analysieren, wir haben einen Zielkonflikt und einen Kommunikationskonflikt auf Basis von Bedürfniskonflikten oder unerfüllter Bedürfnisse und einem Haltungskonflikt. Also haben wir vier Konfliktursache, die ineinander greifen. Kommen wir zur siebten Phase, das ist das Empathisieren. Wir üben also Empathie und fragen uns, wie geht's der Person gegenüber, die das macht? So, jetzt könnte man sagen, diese Person hat eine Krankheit, ne? Die ist Narzisst und kann dafür nichts, die muss dieser Krankheit gerecht werden, ne? So wie jemand, der Fieber hat, dem macht man ja auch keinen Vorwurf, dass er 39 hat, wenn man das Thermometer da reinsteckt. Also, das ist jetzt ein schwacher Trost, nur ein Narzisst kann ja nicht anders. Er braucht das. Der Narzisst hat ganz wenig Selbstliebe, der hat ein Selbstwertproblem und muss daher dauernd andere dominieren und Aufmerksamkeit bekommen, um das zu kompensieren. Also die fehlende Selbstliebe holt die Person sich im Außen und zwar durch moralisch fragwürdiges Verhalten, weil diese Person braucht ja die Erniedrigung der anderen, die Manipulation, die Instrumentalisierung. Und da will die andere Person nicht mitmachen, zu Recht, weil das trifft auf ihre Würde. Das heißt, wir haben hier dann vielleicht einen Narzissten, also wir bleiben jetzt mal bei diesem Begriff, auch wenn wir vorhin gesagt haben, dass wir das nicht wollen, aber hier hilft das, weil wenn wir in die Empathie gehen, in das Einfühlen und vielleicht auch in das Mitfühlen, also wir haben Empathie als kognitive Einfühlung und Mitgefühl als diesen affektiven, ich fühle mit, wenn wir das an der Stelle können, an der siebten Phase, dann geht unser Leid zurück, weil wir sehen, dass diese Person ja VV ist, sie ist vorübergehend verhindert. Ein Narzisst ist DV, dauerhaft verhindert. Diese Person ist wahrscheinlich nicht, das ist nicht heilbar, habe ich mal gehört, dieser Narzissmus. Und der Narzisst kann auch nicht erkennen, dass er Narzisst ist, weil das wäre ja das Schlimmste, was er zugeben müsste, ne? Dass er nämlich genau diese Vermeidungsstrategien da hat. Empathie könnte auch bedeuten, sich zu fragen, jenseits dieser Narzissmusdiagnose, was ist denn heute Morgen bei ihm passiert? Ist er vielleicht kritisiert worden? Ist er an irgendeiner Stelle zu kurz gekommen? Was ist in seiner Kindheit passiert? Hatte er vielleicht einen narzisstischen Vater? Und wenn man in der Kindheit Gewalt erlebt, ist es oft so, dass man diese Gewalt als Opfer erlebt und später als Täter weitergeht, um sich zu rehabilitieren, um es irgendwie auszugleichen. Das ist natürlich gesellschaftlich eher fragwürdig oder bedauerlich. Aber auf das Individuum bezogen kann das sehr nachvollziehbar und sehr logisch sein. Also sich einzufühlen mit dem anderen und jetzt ganz wichtig, nicht durchzuwinken, nicht gut zu finden. Einfach nur zu sagen, ich verstehe. Wir haben auch manchmal wir können auch nachvollziehen, wenn jemand aus einem Reflex wütend wird. Oder es gibt ja auch sowas wie Totschlag, wo jemand, also Mord ist ja heimtückisch und geplant und der Totschlag ist eher im Affekt. Da werden mildere Umstände gelten dann und das Strafmaß ist ein anderes. Und bitte, Klammer auf, nicht missverstehen, ich habe jetzt hier nicht Totschlag und so weiter gerechtfertigt. Ich will nur differenzieren zwischen der Tat, zwischen dem Vorsatz, zwischen der Absicht und den Hintergründen. Es gibt einen Grundsatz, der heißt, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Das heißt, wir können gegen das Verhalten sein, gegen Töten, gegen Schreien, gegen Augenverdrehen, gegen Unterbrechen mit Stopp. Wir sind dagegen. Ich bin gegen das Verhalten, aber ich bin nicht gegen den Menschen. Weil der Mensch tut immer das Beste, was er kann. Ich werde kein Verhalten rechtfertigen, aber ich werde es vielleicht einordnen können, sagen, jetzt weiß ich besser, warum der das gemacht hat. Ich bin gegen das Verhalten und für den Menschen. Das ist eine zutiefst humanistische Sicht und die können wir, wenn wir aus dieser Täter-Opfer-Geschichte rausgehen. Das ist das Empathisieren. Dann kommen wir zu Phase 8, dem Metamorphisieren. Da geht es darum zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Und diese Person, die darunter leidet, hat noch nicht gelernt, sich ausreichend um sich zu kümmern. Stichwort Selbstfürsorge. Von wem hast du das nicht gelernt? Von deiner Mutter oder von deinem Vater? Wer hat dir das beigebracht, dass man andere sich unterbrechen lassen kann? Das musst du irgendwo gelernt haben. Ein gesunder Mensch lässt sich nicht unterbrechen. Ein erwachsener Mensch lässt sich nicht, aber der sagt sofort, warte mal, ich bin noch nicht fertig. Oder er sagt, unterbrichst du mich gerade? oder fängt an zu lächeln oder irgendwas. Also das ist dein Wachstumsanteil. Also die innere Haltung, ich darf den, der unterbricht, unterbrechen. Ich werde das tun. Ein zweites Wachstumsfeld ist Hierarchie, Organigramm. Zu sagen, der ist zwar Chefarzt, die ist zwar Chefärztin, aber ich behandle sie genauso, als wäre sie auf meinem Rang. Also ich ignoriere Rang, wenn es um zwischenmenschliche Rechte und Pflichten und Konventionen geht. Wahrscheinlich hat diese Person ein Autoritätsthema, eine Autoritätsunterwürfigkeit. Ich habe das auch. Ich merke das immer wieder, wie ich Menschen, die einen bestimmten Titel haben, mehr Macht einräume, und das ist Bullshit. Das ist erlerntes Verhalten. Wo die Person, was die Person auch noch lernen kann, ist einfach die Schlagfertigkeit. Also in schwierigen Momenten Impulskontrolle zu können. Ich habe da Gefühle. Die Gefühle wahrzunehmen, wegzuatmen und dann in den Ausdruck zu gehen. Situationsangemessenen Ausdruck. Also es geht hier um eine emotionale Kompetenz und um eine kommunikative Kompetenz. Und wenn wir alles mal zusammennehmen, Punkt 1, was war das nochmal gewesen? Ich lasse andere Menschen unter, also ich bin nicht ausreichend in der Selbstfürsorge. Ich habe eine Unterordnungsbereitschaft. Punkt 2 war, ich habe eine Autoritätsunterwürfigkeit. Punkt 3 ist, ich habe Potenzial bei emotionaler Kompetenz. Emotionen wahrnehmen, regulieren, mit ihnen arbeiten, sie zum Ausdruck und eine Kommunikationskompetenz, nämlich situationsangemessen ausdrücken können. Das kann sein, sachlich aufzuklären, zum Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation. Das kann sein, schlagfertig zu kontern. Und das kann auch sein, nonverbal zu irritieren. Und diese drei Feedback-Techniken, die will ich jetzt noch mal ganz kurz exemplarisch hier vorstellen. Also die drei heißen sachliches Aufklären. Die zweite heißt schlagfertiges Kontern und die dritte heißt nonverbales Irritieren. Und genau in der Reihenfolge würde ich vorgehen. Erst sachlich aufklären. Also du sprichst über dich, du zeigst dich sachlich, aber auch beziehungsorientiert. Schlagfertiges Kontern, du sagst irgendetwas, um dem Gegenüber zu verwirren oder aufzuhalten. Das mache ich nur, wenn das sachliche Aufklären nicht funktioniert hat. Erst sachlich aufklären, wenn dein Gegenüber nicht kooperiert, dann schlagfertig kontern, weil es offensichtlich nicht anders geht. Und dann nonverbal irritieren, wenn auch das Schlagfertige keinen Erfolg hat. Nonverbal irritieren heißt, du machst mit Mimik oder Gestik irgendetwas, um dem Gegenüber zu signalisieren, nicht mit mir. Jetzt gucken wir uns das sachliche Aufklären mal an. Also, hier wäre das mit den 3 W, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Wahrnehmung ist Vergangenheit, Wirkung ist Gegenwart, Wunsch ist Zukunft. Ich gehe jetzt mal kurz durch in dem Beispiel. Sie sagen gerade Stopp, 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 Stopp. Die Wirkung bei mir ist, ich bin wütend und traurig und schäme mich und fühle mich ohnmächtig. Der Wunsch ist, lassen Sie uns hier einen Dialog machen. Jeder darf 1, 2 Sätze sagen oder wie auch immer, gleich verteilte Redeanteile. Das ist mein Wunsch. Wir kommunizieren hier verbal, paraverbal, nonverbal, also über die Stimme, über die Körpersprache, über die Stimme, alle 3. Und wir überlegen uns, was wir machen, wenn die Person nicht kooperiert. Das heißt, bevor ich meinen Mund aufmache, überlege ich mir schon, was ich machen werde, wenn die Person zum Beispiel mich nochmal unterbricht. Weil dann muss ich gleich bereit sein, in die Schlagfertigkeit überzugehen, beziehungsweise ins nonverbal irritieren. Das ist so wie, das sachliche Aufklären ist wie ein, sagen wir mal, wie ein Pinsel, den ich in der Hand habe. Das schlagfertige Kontern, das wäre eine Art Degen, ja, also die Waffe wird größer und das nonverbal irritieren wäre ein Schwert. Und natürlich fange ich nicht mit dem Schwert an, sondern ich fange mit dem Kleinsten an, wenn ich mich bedroht fühle. Und das ist ein Pseudonym, also wenn du Angst hast durch irgendwas im Außen, dann hol den Pinsel raus und gib 3 W, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. So, wenn das nicht geht, dann gehen wir zum schlagfertigen Kontern über. Und wenn jetzt also jemand das machen würde mit diesem Stopp, 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 da können wir zum Beispiel sagen, ja, ich stoppe gerne, ich stoppe für Sie. Und dann merkt dein Gegenüber, das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein. Und durch diese Ironie merkt er, dass es so eine Art Aussteigen ist. Er wird das vielleicht als Majestätsbeleidigung einstufen, das mag sein. Wir gehen hier auf jeden Fall ein Risiko ein bei dem schlagfertigen Kontern. Wir können ja sagen, danke. Ja, danke, dass Sie mich stoppen. Bejahen wäre ja, klar. Bedanken. Das dritte wäre, Sie erinnern mich gerade an meinen Vater. Das wollen wir beide nicht. Sehr toller Satz. Weil wer will an die Eltern erinnert werden? Also ich glaube niemand. Und ich rede das einfach rein. Also er sagt Stopp, 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 Stopp. Und ich sage, Sie erinnern mich gerade an meinen Vater. Das wollen wir beide nicht. Also ich ignoriere sein Stoppen. Ich könnte auch einen Schritt auf ihn zugehen oder einen Schritt weggehen, damit er einfach als Musterunterbrechung sieht, ich bin kein Opfer, das in Starre vor ihm erstickt, oder wie das heißt. Oder er sagt Stopp, Stopp, Stopp und ich sage, ich fahre nachher mit dem Zug nach Köln. Also ich sage einfach irgendwas anderes. Ich verwirre ihn, um ihm zu zeigen, ich bin hier nicht dein Mitspieler. Oder sind Sie Sind Sie sich bewusst, dass Sie gerade von oben herab mit mir sprechen? Sind Sie sich bewusst, dass Sie gerade mich unterbrechen? Einfach nur aussprechen, was ist. Oder sind Sie gerade wütend? Sind Sie gerade ungehalten? Also wir sprechen das Gefühl des anderen. Wir verlassen die sachliche Ebene und sprechen über das Gefühl. Oder welches Bedürfnis wollen Sie sich gerade erfüllen? Wollen Sie sich hier durchsetzen oder wollen Sie eine Klärung? Also dieser IKEA-Satz, ne, wohnst du noch oder lebst du schon? Hier also einfach dieses Ansprechen, was ist, worum geht es hier eigentlich? Worum geht es hier eigentlich? Das sind alles Schlagfertigkeitsstrategien, die geeignet werden in der zweiten Ebene dieser Phase 8. Also Phase 8 nochmal ist wir sind jetzt in Phase 9, Entschuldigung, hab das gar nicht angesagt. Wir sind jetzt in Phase 9, ist das Attackieren. Wir attackieren jetzt gegenüber, entweder indem wir sachlich aufklären mit den 3 W, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, oder wir gehen in schlagfertige Konter, bedanken, Sie erinnern mich an meinen Vater, ich fahre nachher nach Köln, oder wir gehen ins nonverbale Irritieren. Und das wäre sowas wie, dass du einfrierst. Der redet mit dir und dein Gesicht friert ein. Kein Regen, kein Nicken, du guckst die ganze Zeit ihm in die Augen, als wärst du tot. Einfrieren, das wird ihn irritieren. Wenn das nicht reicht, dann imitiere ihn. Bewege deinen Körper genauso, wie dein Gegenüber ihn bewegt. Da kommen viele meiner Kundinnen sagen, das kann man doch nicht machen, das ist doch provokant. Ich sage, ja, Moment mal, der andere hat doch angefangen. Außerdem hast du schon sachlich aufgeklärt, du hast schlagfertig gekontert. Das ist das letzte Mittel, du weißt ja nicht anders zu helfen. Was sollst du denn sonst machen? Also da brauchen wir einfach Mut für eine Musterunterbrechung. Und in dem Fall wäre das Imitieren. Das dritte wäre Amplifizieren von Amplitude. Das wäre, dass du es übertreibst. Wenn dann gegenüber die Hände so leicht bewegt, würdest du es übertrieben zeigen. Ist ein bisschen gefährlich, weil du es eben dann mehr machst als dein Gegenüber. Aber wenn das Imitieren nicht reicht, dann kann man auch zum Amplifizieren übergehen. Das nächste, die vierte wäre Kontrastieren. Du fängst an zu lächeln. Ne? Dann gegenüber stopp, 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 macht Vorwürfe und du fängst an zu lächeln. Ja, ist das Majestätsbeleidigung? Nein, weil was ist das schon? Es ist einfach nur ein selbstfürsorglicher Akt des Aussteigens aus einer Erniedrigungssituation. Und das kann über ein Lächeln herbeigeführt werden. Findet der andere das lustig? Bestimmt nicht. Aber du findest es ja auch nicht lustig, dass er stopp, stopp, stopp sagt und die Verantwortung abgibt und dir unterstellen will. Ignorieren wäre, du steigst kurz aus dem Blickkontakt aus. Du ziehst eine Schublade auf, du machst ein Fenster auf, du trinkst was, du putzt dir die Nase, holst ein Labello raus. Ich habe immer ein Labello hier in der Tasche. Warum? Wenn ich nämlich zum Ignorieren komme, wenn mir jemand so blöd kommt, ne, dann mache ich kurz den, guck wieder in die Augen, trinke einen Schluck. Ja, das mag der andere gar nicht, weil was will der haben? Der will Aufmerksamkeit haben und die entziehen wir ihm. Warum? Naja, weil wir haben schon 8 Stufen des Anti-Ärger-Modells durchschritten, wir haben schon sachlich aufgeklärt, wir haben schon schlagfertig gekontert und jetzt sind wir mit dem nonverbalen Irritieren dran. Und das Ignorieren mache ich ja auch nur, weil das Einfrieren nicht gereicht hat und das Imitieren und so weiter. Nach dem Ignorieren kommt noch das Pausieren, ne, wo man einfach so Timeout, warte mal kurz, ne, also wirklich auch ins Gesicht fällt, zum Beispiel diesen T-Balken da macht. Und wenn das auch nicht geht, wenn er das nicht akzeptiert, man könnte auch die Ohren zuhalten. Ne? Stell dir vor, der Chefarzt, die Chefärztin so, stopp, 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 und du machst dir die Ohren zu, ne, wie so ein kleines Kind. Also eine unglaublich geeignete Musterunterbrechung, die werden das überhaupt nicht wollen. Und dann wirst du reagieren, ja, ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich hatte es schon sachlich aufgeklärt, ich habe ihnen die 3 W gegeben. Ich habe auch versucht, schlagfertig zu kontern mit ihnen, das ging ja auch nicht. Sie haben mir keine Wahl gelassen, als bei meinem Feedback eine Form zu wählen, die sie nicht gut finden. Wenn sie am Anfang kooperiert hätten, wäre das alles nicht nötig gewesen. Also du gibst die Verantwortung über das Skalieren deines Feedbacks ab. Und das Letzte wäre dann isolieren, wenn gar nichts hilft. Ankündigen, Sie sind gerade aufgebaut, ich lasse doch nicht mit mir reden, ich würde den Raum verlassen, ich komme in 3 Minuten wieder, können wir gerne weiterreden. Gehst du raus, kommst nach 3 Minuten wieder, geht's wieder oder sind sie noch aufgebracht? Also wirklich so auf die Augenhöhe zu gehen und möglicherweise sogar auf die Metaebene. Auch das wird dein Gegenüber wahrscheinlich nicht mögen. Und das ist in Ordnung, weil es notwendig geworden ist. Wenn auch das nicht geht, ja, wenn auch das Isolieren nicht geht, wenn das Ganze attackieren kann, sind wir, weil diese Person sich entschieden hat, gewalttätig zu sein, also psychisch und kommunikativ gewaltig, dann gibt es die Möglichkeit, dann gibt es die Notwendigkeit, in die 10. Stufe vorzudringen. Das ist dann das Positionieren. Du positionierst dich zu diesem Fall und sagst, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Es gibt nichts mehr zu tun. Kannst auch noch dein Umfeld fragen, machst vielleicht noch was Neues. Wenn du alles getan hast, was du tun kannst, jetzt kommen wir zu den 3L wieder. Liquidated bringt hier nichts mehr. Dann geht's ans Labett. Kannst du das akzeptieren, dass der Chef als die Chefin so mit dir redet? Nein. Kannst du es tolerieren? Kann es Teil des Gesamtpakets sein? Dein Team ist nett, die Anfahrt ist kurz, das Geld ist stimmt, die Patienten, die Angehörigen, also nur, also ich nicht, ne? Also so, dann geht es also ans Liquidieren und entweder muss er gehen, dann sagst du zu dem Chefarzt, zur Chefärztin, ich würde mich freuen, wenn Sie woanders weiterarbeiten, ich möchte gerne hierbleiben. Sagt er, nee, natürlich gehe ich nicht. Und dann legst du deine Kündigung hin. Du gehst erhobenen Hauptes, weil du sagst, an diesem Ort hast du alles getan, was zu tun war, um in Würde zu arbeiten. Und wenn das nicht geht, weil da so einer ist, dann gehst du. Du bist die Erste, die geht, nach dir geht noch jemand und irgendwann kriegt sie Krankenhausleitung mit, dass da ganz viele gehen und den Abgang würde ich auch begründen. Ich würde dann zu diesem Chefarzt, zur Chefärztin sagen, ich würde meinen Weggang begründen und zwar vor der Geschäftsführung und vor dem Betriebsrat. Sie können gerne mitkommen. Wow, ne, da könnte man sagen, es ist eine vergiftete Einladung. Nein, das ist eine kooperative, transparente, gerechte Einladung. Komm gerne mit und vertrete dich und deinen Fall. Und ich möchte nicht Teil dieser Umgebung sein, weil ich will wirklich humanistisch und vor allem integer leben. Und hier wegzugucken würde bedeuten, dass ich zustimme. Und alle Menschen, die später hier mal arbeiten werden, vor denen muss ich mich auch rechtfertigen, dass ich hier geblieben bin, da mitgemacht habe. Meine Tochter ist jetzt 15, die wird da vielleicht arbeiten in 5, 6 Jahren oder wann auch immer. Und wenn diese Person jetzt ihre Arbeit macht für eine bessere Welt, dann wird meine Tochter in eine andere Umgebung da kommen können. Oder zumindest eine, die in Bewegung ist. Ja, das waren also die 3L beziehungsweise die 10 Stufen. Also, wir haben gesehen, es ist eine schwierige Ausgangssituation gewesen. Und selbst bei schwierigen Ausgangslagen wie dieser können wir gucken, was hat das mit uns zu tun. Sind wir hierarchiegläubig oder unterwürfig? Haben wir irgendwelche Ängste, die wir uns nicht angucken? Was ist mit der Selbstfürsorge? Sind wir in der Liebe? Und aus meiner Sicht gibt es immer das Thema, von der Angst in die Liebe zu gehen. Wenn ich Angst vor dieser Person habe, bin ich gelähmt, bin ich blockiert. Wenn ich aber in die Liebe gehe, die Liebe zu mir und zu ihm, die ist ja auch irgendwo noch da, nämlich zusammenkehren und zum Krankenhaus zur Welt, ne? Da habe ich ganz andere Möglichkeiten. Also von der Angst zur Liebe, sagt sich leicht, ist aus meiner Sicht, das ist ein Schlüsselfaktor. Und das andere ist, vom Ego ins Wir zu gehen. Mein Ego ist nämlich, ich bin hier Opfer und ich sage lieber nichts, weil es könnte ja noch schlimmer werden. Das ist alles Ego. Und wenn ich in die Wir-Orientierung gehe, ich bin Teil des Gesamten, ich bin Teil des göttlichen Bewusstseins oder der Menschheit oder dieses Krankenhauspersonals, dann habe ich einen viel größeren Auftrag, mich für alle einzusetzen. Dann geht es nämlich nicht mehr nur um mich, sondern es geht um alle, die das hier aushalten und alle in der Zukunft. Und ich erzähle der Welt auch, dass ich da nicht mitmache. Und wenn ich mich gegen den Chefarzt, der Chefärztin zu Wehr setze, dann werde ich das woanders vielleicht auch eher tun. Das heißt, ich übe hier Verantwortung. Ja, Verantwortung, Stichwort. Es gibt hier keine Schuld, es gibt Verantwortung. Es gibt nicht Alleinverantwortung, sondern Teilverantwortung. Wir haben uns die 3L angeguckt. Liquidated, Love it, Leave it. Und wir haben uns die 10 Stufen angeguckt. Ich sage es nochmal ganz kurz. Regenerieren, körperlich entspannen, fokussieren, nur in diesem Moment sein. Konfrontieren, irgendetwas sagen, ein kurzes Zeichen des Widerstands. Relativieren, es könnte, weiß Gott, schlimmer sein, der Sache einen angemessenen Raum geben. Analysieren, die Konfliktursachen, wir haben gesagt, das ist ein Zielkonflikt und ein Kommunikationskonflikt auf Basis eines Bedürfniskonfliktes und eines Haltungskonfliktes. Adaptieren, ich könnte meine Bedürfnisse reduzieren oder meine Strategien ändern oder meine Ziele ändern. Also wo kann ich hier etwas ändern? Ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe nicht das Ziel, dass ich eine ganze Minute mit ihm reden kann, aber ich habe das Ziel, einen Satz fertig zu sprechen. Und dann mache ich eine Pause. Also ich kann das Ziel ändern oder meine Strategie. Ich könnte ihm per E-Mail zum Beispiel Feedback geben, statt mündlich. Oder mein Bedürfnis. Ich würde sagen, hier bei diesem Menschen, der hat eine zertifizierte Narzissmusstörung, da verzichte ich auf meine Bedürfnisse von Wahrnehmung, Wertschätzung. Ich verzichte einfach drauf. Nicht, weil ich ein Opfer bin, sondern weil ich weise bin, ne? Das wäre das Adaptieren. Dann das Empathisieren. Ich überlege mir, was ist da los bei ihm? Welche Kindheit hat er gehabt? Welchen Morgen hat er gehabt? Welche Krankheit hat er? Also Einfühlung und nicht zustimmen. Einfach nur die Not deines Gegenübers sehen. Das ist entweder VV, vorübergehend verhindert, oder DV, dauerhaft verhindert. Dann metamorphisieren. Was liegt hier für mich drin? Ich kann wachsen, ich kann lernen. Nämlich Selbstfürsorge, weniger Autoritätsunterwürfigkeit, bessere emotionale Kompetenz, bessere Kommunikationskompetenz. Und das war dann auch beim Attackieren in Phase 9. Haben wir nämlich gesagt, wir können sachlich aufklären, schlagfertig kontern und nonverbal irritieren. Beim sachlichen Aufklären die 3W, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Keine Bewertungen da reinpacken, keine Unterstellungen, keine Vorwürfe, einfach nur beschreiben. Also am besten keine Adjektive. Dann schlagfertig kontern, irgendwie zustimmen, sie haben mein Vater, was auch immer. Und dann nonverbal irritieren, Mimik, ne, einfrieren oder kontrastieren, ein bisschen zu isolieren. Ja, und dann haben wir am Ende nochmal festgestellt, vom Ego zum Wir, das ist eine gute Idee. Von der Angst zur Liebe ist eine gute Idee. Und von der Vermeidung, das sage ich noch ganz abschließend jetzt dazu, von der Vermeidung ins Risiko. Sich dafür einsetzen, sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Das war die heutige Ausgabe und ich freue mich auf eure Rückmeldung und das nächste Mal. Bis dann.
Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.